11 Freunde am Morgen.
Da müssen wir von Anfang an wach sein.
Hab zwei Kaffee getrunken.
Musst du einmal umrühren, bitte.
Ein Wettbrötchen.
Also, wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga. Soll der Cornflakes 10 gehen, aber...
Das ist kalter Kaffee.
Sag ihr Eier, wir brauchen Eier.
Es ist Freitag, der 29. März. Ihr hört euer Freunde am Morgen. Ich bin Eva und an meiner Seite ist Felix. Guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Ja, wir haben unsere Bundesliga-Vorschau im Gepäck. Außerdem die zweite und die dritte Liga und am Ende noch ein paar News. Viel Spaß. Die Länderspielpause ist vorbei. Der 27. Spieltag in der Bundesliga. Er steht vor der Tür und dabei natürlich ohne das Freitagabendspiel heute Abend. Denn wie ihr wisst, heute ist Karfreitag. Ergo kein Fußball in den Stadien dieser Nation. Der einzig passende Ort heute Abend für ein Fußballspiel, um das stattfinden zu lassen, wäre wohl Kassel. Jimmy Blue Ochsenknecht als Stürmer wäre sicherlich eine bessere Performance im Vergleich zu seiner Rolle als Judas in ja, der Passion. Ich hoffe, ihr habt es nicht geguckt. Ich habe nur Kommentare dazu gelesen und es hat mir gereicht. Und ja, hoffentlich ist das alles ein Satz oder diese Sätze muss ich nie wieder wiederholen.
Ja,
aber back to business, Felix.
Es war fürchterlich, so viel kann ich sagen. Kommen wir aber zum Spieltag, wie du sagst, dass diese Saison ja etwas anders verläuft als die Saisons der letzten Jahre. Das wissen wir schon seit einigen Monaten. Nicht nur, dass die Kluft zwischen denen da oben und denen da unten so groß ist wie noch nie. Denn ganze 57 Punkte trennen den Tabellenersten und den Tabellenletzten der Liga. Das gab es in der Form noch nie. Fast überraschender ist aber nicht, dass Darmstadt Tabellenletzter ist, sondern dass der Tabellenführer nicht, wie, wenn wir schon dabei sind, seit der Geburt Jesus der FC Bayern ist, sondern Stärke Bayer aus Leverkusen heißt auch der Klassiker Bayern gegen Dortmund nicht das Duell um die Tabellenspitze ist an diesem Samstag, sondern nur das Duell Zweiter gegen Vierter. Dortmund kämpft ja mit den Dosen um die Champions League, die Bayern um weniger als gar nichts, zumindest in der Liga, beide den Ansprüchen weit hinterher.
Ja, ich habe das hier vor ein paar Wochen schon gesagt. Ich könnte mir vorstellen, dass es für die Dortmunder mal ganz angenehm ist, wenn ganz Fußball-Deutschland nicht auf das Spiel schaut und sich denkt, das ist das Spiel, was die Meisterschaft entscheidet. Aber für Bayern ist es sicherlich mehr als das Duo-Dei-Spiel als für die Dortmunder. Ja. Aber ich glaube nicht, dass die Dortmunder das erste Mal seit April 2014 in der Bundesliga in München gewinnen. Dafür sind es immer noch die Bayern. Und zuletzt war Dortmund ja eigentlich nur im DFB-Pokal in der Allianz Arena erfolgreich. Ja, ihr denkt euch euren Teil mit Pokal und eigene Gesetze. Ich tippe auf ein lockerflockiges 3:1 für die Bayern.
Da gehe ich, glaube ich, einfach mit. Und natürlich keine 11 Freunde am Morgen, Bundesliga-Vorschau ohne unseren Lieblingsjoker Nils Petersen. Freiburg ist nämlich zu Gast in Gladbach. Und das ist Spiel nicht nur Spiel 1 nach der Streichverkündung, sondern diese Spielpaarung, die weckt vor allem Erinnerungen an eine der legendärsten Halbzeiten, ja, der jüngeren Bundesliga-Geschichte. Im Dezember 2021 führte der SC nach 37 Minuten mit 6:0 am Niederrhein. Wir wollten von Nils jetzt wissen, ja, wie solche Freak-Ergebnisse eigentlich zustande kommen und wie es war, das vor Ort im Team mitzuerleben.
Petersens Joker.
Es gibt Tage im Fußball, die kannst du dir einfach nicht erklären. Beim legendären 0:6 im Borussia Park sprechen wir aber nicht von einem Tag. Wir sprechen von 37 Minuten. 6 verschiedene Torschützen aus jeder erdenklichen Position. Jeder Schuss ein Treffer. Wenn also demnächst jemand einen Vortrag über das Thema Flow halten sollte, kann er sich eigentlich die Mühe und Worte sparen und lässt einfach 37 Minuten Videomaterial dafür sprechen. Ich erinnere mich noch, wie wir nach 2 Minuten über Umwege zu Tor 1 kamen und dann irgendwie schon früh von so einem Punktgewinn geträumt haben. Und als dann aber in Minute 12 das 0:3 fiel, na gut, da war ich mir sicher, dass wir heute irgendwie nicht mit leeren Händen heimfahren werden. Die Prämie wird schmecken. Zack, 19. Minute, klar, Standard. Es kann doch nicht schon wieder. 0:4. Spätestens da wusste jeder am Niederrhein, Auswärtssieg und die Freiburger, die müssen heute noch Lotto spielen gehen. Jeder 50-50 Zweikampf, jeder zweite Ball, jede schwierige Schiedsrichterentscheidung, alles pro SCF. Minute 37, Schlotti zeigt nochmal seinen Bizeps. Da taten mir die Fohlen aber mal richtig brutal leid, ehrlich. Und dann habe ich auf der Bank auch noch so gefeixt, weil es so surreal war. Da warst du ja schon irgendwie, jetzt mal wirklich arrogant, aber war fast schon enttäuscht, dass wir in der zweiten Halbzeit nichts mehr gerissen haben. Oder auf gut Deutsch, Normalform hatten. Und die Gladbacher dann eben auch. Zusammengefasst und passend zu dieser Woche, bei uns lief's wie ein Länderspiel.
Ja, vielen Dank an Nils. Auf jeden Fall spannende Einblicke. Ich kann es natürlich nicht aus SpielerInnen-Sicht beurteilen. Meine Fußballerfahrung beschränkt sich auf ein 1:1 mit meinem Vater in unserer sehr kleinen Küche, sehr zum Leidwesen meiner Mutter. Ja, aber als Fan sind solche Spieler immer richtig absurd. Also ich weiß noch, in der Ausstiegssaison von Arminia gab es ein Spiel gegen Regensburg. Vorzeichen waren einfach richtig übel. Unwetter, keiner wusste, findet das Spiel statt. Also Daily Business für Saarbrücken, aber Andreas Vogelsammer auch gerade verletzt. Alle dachten, ja, jetzt brechen die ein, jetzt ist der Aufstieg passé etc. Und dann wurde Regensburg einfach auch mit 6-0 nach Hause geschickt. Ja, und du denkst dir irgendwie als Fan irgendwann nur so, hä, was passiert hier? Aber generell für Gladbach wird die Saison wohl ja nicht mehr um viel gehen. Ja, es sind nur 9 Punkte Abstand auf den 16. Aber ich glaube, das reicht diese Saison, auch weil Bochum als 15. ja nochmal 6 Punkte Abstand auf die Mainzer hat. Und dann sind es erstmal die, die da, glaube ich, reingezogen werden. Ja, und für Freiburg beginnt jetzt eine sehr emotionale Endphase in dieser Saison. Und nach dem europäischen Aus will man da sicherlich die Chance am Leben halten, nächste Saison nochmal international unterwegs zu sein.
Ja, mit Sicherheit. Wobei es natürlich schon 7 Punkte Abstand auf die SGE sind. Und ehrlicherweise, ich glaube, es geht tatsächlich einfach ja auf eine relativ öde Abschiedstournee für Streich. Hier eine Handschüttel, da den Grüß August spielen und dort noch eine schicke Fotokollage in die Hand gedrückt bekommen, während er beteuert, dass ihm der Trubel um sich selbstredend viel zu viel ist und gut ist. Geht nach Gladbach, auswärts noch nach Darmstadt, Köln und Berlin. Es sei denn natürlich, Leverkusen gewinnt den Pokal, dann könnte es ja noch einen Platz mehr für die Euroleague geben. Und da kommt es dann darauf an, wie der SC die nächsten Spiele gestaltet. Es könnte dann aber doch nochmal richtig Feuer reinkommen. Und das wird man, glaube ich, Christian Streich auf jeden Fall wünschen. Apropos Pokal, den kann der VfB Stuttgart nicht mehr holen. Aber weiterhin sind sie ja straight auf Kurs Champions League. Sportlich alles super, Mannschaft und Trainer sind eine Einheit. Aber irgendwie juckt das aktuell weiterhin niemanden in Stuttgart.
Ja, würde Stuttgart Saison verfilmen. Netflix und Co. hätten wirklich ordentlich Probleme, das alles in 90 bis 120 Minuten zu quetschen. Und, glaube ich, auch ein Genre dafür zu finden. Weil von Rom-Com bis Thriller ist da, glaube ich, alles dabei. Ja, keine Angst, wir verschonen euch mit einem kompletten, was bisher geschah. Aber allerdings sieht es so aus, als würde es beim VfB bald die schwäbische Variante von wir zünden die nächste Stufe geben. Denn nachdem Klaus Vogt sich das erste Mal zu Wort gemeldet hat in dieser ganzen Causa, davon haben Greta und Louis euch ja gestern schon berichtet, veröffentlicht das Kommando Cannstatt, also einer der Ultragruppen beim VfB, am Donnerstag ein Statement, das den Machtkampf bei den Stuttgartern ja immer absurder und ehrlich gesagt auch immer dreckiger erscheinen lässt. Als Antwort auf die Forderung der organisierten Szene beim VfB, dass das Präsidium zurücktritt und der Aufsichtsratsvorsitz an den e.V. zurückgegeben wird, hat sich eine Initiative namens Zukunft-VfB gegründet, die einen sofortigen Rücktritt Vogts fordert, während Christian Riedmüller und Rainer Adrian zumindest bis zur nächsten Mitgliederversammlung weiterhin im Amt bleiben sollen.
Genau, soweit, so gut. Jetzt kommt das Brisante, angehängt an eine E-Mail, die an interessierte VfB-Fans rausging, war eine PDF-Datei. Verfasser, wie man dann in den Dokumenteigenschaften sehen konnte, Christian Riedmüller selbst. Der schrieb dann zwar auf Twitter, dass er nur von den Initiatoren kontaktiert wurde, um das Dokument zu prüfen, die Datei dann als Word-Dokument zurückübermittelt hat und wie sein Name in das PDF-Dokument kommt, sei ihm wohl ein Rätsel.
Ja, Aktenzeichen XY ermittelt, aber es ist wirklich wie die Lieblings-Daily-Soap, bei der du wöchentlich auf den nächsten Super-GAU wartest. Ja, die Cannstatter Kurve hat übrigens dazu aufgerufen, zum Auswärtsspiel nach Heidenheim in komplett schwarz anzureisen. Nun ja, das Themenfrühstück fällt jetzt übrigens heute aus und auch am Montag wegen der Feiertage. Aber die lieben Kollegen Mia und Louis haben das Bundesliga-Wochenende schon gestern ausführlich im Themenfrühstück beleuchtet. Hört da gerne nochmal rein und wir springen jetzt eine bzw. zwei Ligen tiefer.
Genau, wir machen selbstredend nach der Länderspielpause die große Hafenrundfahrt und nehmen euch nochmal mit in die unteren Ligen und bringen euch ja auf den aktuellsten Stand, nachdem eure Köpfe vor lauter Pink, Major Tom und Ausrüsterwechsel wahrscheinlich noch nicht wieder auf Hochtouren laufen. In der zweiten Liga sind die Verfolger, Paderborn und Fürth, zuletzt etwas wackelig unterwegs, auf der Suche nach den sogenannten letzten Strohhalmen in Sachen Aufstieg und fordern die beiden Hamburger Mannschaften. Paderborn ist zu Gast am seit ab Sonntag konfettifreien Millerntor und Fürth empfängt die Baumgart-Jungs vom HSV. Sollte der HSV gewinnen, ja, dann war es das für Fürth in Sachen Aufstieg, was einigermaßen beeindruckend ist. Denn auf einen November, Dezember und Januar ohne Niederlage folgten jetzt 7 Niederlagen aus 8 Spielen seit Ende Februar.
Ja, das ist
ein Lauf.
Beeindruckend. Schlecht vielleicht, ja. Naja, sonst bietet dieser Spieltag einige Gegensatzspiele. Die 4. platzierten Düsseldorfer reisen nach Kaiserslautern. Ja, die sind quasi die 4. platzierten von unten mit nur einem Punkt vor dem 16. Rostock. Die wiederum treffen zeitgleich morgen um 13 Uhr auf Holstein Kiel, ihres Zeichens Zweiter. Und natürlich hochmotiviert St. Pauli, den Weg zum Aufstieg nicht allglatt zu machen. Ich bin langweilig und sage, in beiden Duellen gewinnen die Favoriten und machen die Lage an beiden Enden der Tabellen weiter entspannt.
Ja, jetzt aber Butter bei die Fische, Eva. 8 Spieltage vor Schluss. Wer geht hoch, wer steigt ab?
Ich sage, bei den ersten zwei, da wird sich nicht mehr so viel verändern. Kiel ist nicht das Kiel aus 2021, als man den sicher geglaubten Aufstieg noch im Relegationsspiel gegen Köln austragen musste und verlor. Und ich sage auch, der Wechsel zu Braungart, der bringt nicht den erhofften Effekt für den HSV. Düsseldorf holt zwar nicht den Pokal, spielt aber in der Relegation gegen Köln feuerfrei. Und unten, da schafft Braunschweig zumindest die Relegation nach der Hinrunde ja durchaus einen Erfolg und trifft auf Preußen Münster, gefühlt der einzige Verein in der Region, wo Daniel Scherning noch nicht seine Finger im Spiel hatte. Ja, und direkt absteigen tun Osnabrück und, sorry an Greta, aber Schalke 04.
Boah, okay, mutig. Ich traue dem Baumgart Braten auch noch nicht, aber im, naja, aus meiner Sicht vielleicht etwas negativeren Sinne. Ich glaube, St. Pauli und der HSV gehen direkt hoch. Baumgart hat die Länderspielpause gut genutzt und wird Glatze wieder gerade biegen oder hat ihn gerade gebogen. Düsseldorf geht hingegen in die Relegation und unten bleibt es, wie es ist. Rostock, Braunschweig und Osnabrück in genau der Reihenfolge.
Ja, wir springen in die Liga 3. Da hatten ja nicht alle Vereine eine unspektakuläre Länderspielpause. Von den Landespokalen haben Luis und ich am Montag schon berichtet. Und ja, für einen Verein, da ist die Trainerfrage geklärt worden. Denn der VfB Lübeck hat seinen Feuerwehrmann in Jens Martens gefunden. Der ist am Sonntag in Köln gegen Viktoria gefragt.
Genau, und an der Tabellenspitze kommt es zum Verfolgerduell zwischen Münster und Dynamo Dresden. 2 Punkte trennen Platz 4 und 2 nur. Ulm versucht, die Tabellenführung gegen Aue zu verteidigen und Regensburg trifft auf den Halleschen FC. Deine Arminia, die muss hingegen tatsächlich das nächste Abstiegsduell beschreiten.
Korrekt, Sonntag 19:30, unchristliche Uhrzeit, könnte man sagen. Ja, wir wissen zu dem Zeitpunkt, wie die Konkurrenz gespielt hat. Und nein, ich bin keine Trainerin, ich gucke nicht nur auf uns. Schützenhilfe zum Klassenerhalt ist wirklich sehr gerne gesehen. Looking at you, Regensburg, Dortmund 2 und Co. Ja, ich hoffe, der Pokalsieg letzten Samstag hat irgendeinen Heimfluch endlich beendet und wir können in der Liga seit Dezember auch mal wieder zu Hause gewinnen. Bitter nötig ist es. 2 Punkte Abschied. Abstand auf einen Abstiegsplatz ist nicht gut für meine Anxiety. Lars Stindl beendet im Sommer seine Karriere und damit starten wir rein in unser News-Segment. Ja, nach einem Jahr beim KSC hängt Stindl die Fußballschuhe an den berühmten Nagel, das hat er gestern verkündet. Da, wo seine Karriere begonnen hat, endet sie also auch. Da geht mein Fußballromantikherz ja doch noch mal ein bisschen auf.
Ja, etwas schade, dass diese Rückkehr zum KSC nur so medium erfolgreich war. Dachte eigentlich, der zerknallt die komplette Liga. Aber klar, einer der angenehmsten Typen auch des letzten Bundesliga-Jahrzehnts, brutaler Zocker. Gladbach-Fans werden es nicht gerne hören, aber also für mich bleibt vor allem die Zeit bei Hannover 96, insbesondere Europa League unter Mirko Slomka, der da ständig seine 10 Sekunden Angriffsregel breit erklärte. Das war im Großen und Ganzen einfach große Klasse.
Ja, ich finde es tatsächlich am Ende einen sehr gelungenen Abschied. Vor allem wird ihn in die Entscheidung sicherlich auch seine Verletzungshistorie mit reingespielt haben. So oder so, generell in einigen Stadien wird es Mitte, Ende Mai definitiv ganze Ladungen von Taschentüchern benötigen.
Ja, darauf können wir, glaube ich, wetten. Und das nutze ich für die schamloseste aller Überleitungen. Denn apropos Wetten, es gibt Neues von Sandro Tonali und den Wettvorwürfen gegen ihn.
Genau, denn nachdem er aktuell ja schon vom italienischen Verband für 10 Monate gesperrt ist, wird er jetzt erneut angeklagt. Und zwar gab der englische Verband DFA bekannt, dass Tonali gegen die Verbandsregeln bezüglich Wettspiel verstoßen haben und auch entspannte 50 Spiele Wetten platziert haben soll zwischen dem 12. August und dem 12. November letzten Jahres. Ja, Tonali kann sich jetzt bis zum 5. April zu den Vorwürfen äußern. Seine Spielsucht hatte er ja bereits eingestanden.
Ja, und wir schließen ab mit einer kleinen Servicemeldung. Unsere Auferstehung, die dauert einen Moment länger als bis zum Ostermontag. Da gibt es keine Folge von uns, sondern ihr hört uns wie gewohnt wieder ab Dienstagmorgen. Und damit wünschen wir euch ein schönes verlängertes Wochenende. Habt viel Spaß beim Fußballschauen und kommt gut rein. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.